Ja, ich möchte einsteigen mit einer Begebenheit, die mich noch immer beschäftigt, weil es auch noch alles im Verlauf ist oder im Prozess ist. Eine Frau, die schwerst herzkrank ist, und ich kenne sie jetzt schon seit fast 20 Jahren. Trotz aller Maßnahmen, die wir so eingeleitet haben, eigentlich wäre sie wahrscheinlich schon viel früher gestorben, aber wir haben alles Mögliche gemacht und haben alles getan, was wir eben so tun können, ist jetzt so am Ende der, wie wir sagen, Herzleistung angekommen. Und nun stellte sich die Frage, was machen wir? Ich habe dann gesagt, das können wir nicht zwischen Tür und Angel besprechen, da nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Und wenn man dann mal so ein paar Tage frei hat, dann macht man einfach mal einen Extratermin und dann haben wir uns darüber unterhalten. Es gab die Alternative zu sagen, wir lassen alles so und erwarten den Tod. Oder aber wir gehen aktiv damit um und schicken sie ins Deutsche Herzzentrum zur Implantation eines Halbkunstherzens. Das ist ein zunehmendes Verfahren mit der voraussichtlichen Erweiterung oder Verlängerung des Lebens um vielleicht anderthalb oder zwei Jahre. Und dann sagte sie einen Satz und damit gab sie mir natürlich eine Vorlage, weil ich natürlich auch mit ihr über andere Dinge reden wollte. Ja, aber das ewige Leben hat ja keiner und irgendwann ist ja vorbei. Als wir heute hergefahren sind, haben wir, ich habe dann Lukas die Musik wählen lassen und er hat Passion gewählt, das was für Jugendliche, vielleicht sagt denen das was. Chris Tomlin und Christel Nocki, die hat auf dieser CD, die wirklich sehr gut ist, also selbst ich im etwas fortgeschrittenen Alter kann mich daran erfreuen. Vor allem sind es auch die Texte, die da wirklich eine klare Sprache sprechen. Und da gibt es ein Lied, da heißt es unter anderem, wir kommen mit einer Erwartung, mit einer Voraussicht, wir warten auf dich. Und das ist so dieser Einstieg für uns, heute einmal zu fragen, wenn ihr gefragt werdet, wo besteht eigentlich deine Hoffnung? Oder worin besteht eigentlich deine Hoffnung? Woher nimmst du das eigentlich? Und ist nicht hier irgendwie alles dann zu Ende, wenn wir tot sind? Wie entgegnen wir solchen Fragen, solchen Problemen eine liebevolle Antwort? Unser Predigttext, der steht im Markus-Evangelium. Ich lese ihn mal nach der Elberfelder Übersetzung vor. Kapitel 8, Abvers 31. Und er begann sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach drei Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort mit Offenheit und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und als er seine Jünger sah, tadelte er Petrus und er sagte, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren wird, um meinet, und des Evangeliums willen wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Da steckt eine Menge drin. Und nehmt diesen Text einfach heute Abend oder heute Nachmittag nochmal vor. Ich werde das nicht alles schaffen können, mit euch zu bedenken, aber ich möchte ein paar Dinge herausgreifen, die für uns vielleicht gerade in dieser Beantwortung der Frage, worauf gründet sich eigentlich mein Hiersein? Worauf gründet sich eigentlich meine Hoffnung für morgen? Worauf gründet sich eigentlich das Wort, das ich dem Schwerstkranken sage? Die Verse 31 und 32 beginnen mit der Beschreibung der Aktivitäten unseres Herrn Jesus. Er begann, sie zu lehren, und dann, er redete mit Offenheit. Und dabei möchte ich schon mal ganz kurz stehen bleiben und das mit uns vertiefen und bedenken und auch anwenden. Lehre und Offenheit. Das hat eine sehr praktische Anwendung. Ich sehe mich erinnert, Nils ist da, an eine Bibelarbeit in Norwegen. Und dann ging es um diesen rein aus menschlicher Sicht furchtbaren Text, wo Elisa verspottet wird und die Kinder, die Knaben, die es betraf, die sind dabei ums Leben gekommen, weil sie einen Propheten verspottet haben. Und das Entscheidende war dabei, dass Nils begann bei diesem Text, und ich denke, das hat er auch ganz bewusst so gemacht, sagt er, an diesem Text, da kann man erstmal nur herangehen und fragen, glaube ich das, was hier steht? Also er hat gar nicht so sehr sein primäres Herangehen an den Text war jetzt nicht darüber nachzudenken, wie strafend Gott auch sein kann, sondern das Primäre war, mit Offenheit und Transparenz erstmal zu fragen, glaub ich Gottes Wort? So ungefähr war es ja, ne? Ja. Aber so hat sich das bei mir so ein. Das war für mich, also als wir in der Vorbereitung waren damals, habe ich gedacht, das ist kein einfacher Text. Mal sehen, wie Nils das so macht. Und hatte immer so ein bisschen auch auf dem Herzen. Und ich fand, das war genau das Richtige, sich mit diesem Text auch erstmal zu nähern. Offenheit und Transparenz, über Dinge zu sprechen, die uns betreffen, die den Tod betreffen, die das Leben betreffen, mit Offenheit und Transparenz daran heranzugehen. Nicht zu sagen, naja, weißt du, es könnte sein, dass es irgendwann mal mit dem Tod endet, dieses Leben. Das nützt uns allen nichts. Sondern dieses Leben wird mit dem Tod enden. Und Jesus geht zu seinen Jüngern, zu seinen, ich sage jetzt mal, Lieblingsstudenten, und er redet mit ihnen ganz klar und deutlich, nicht um den heißen Brei herum, sondern er sagt es mit Offenheit und Transparenz. Lehrhafte Aussagen sollten mit aller Offenheit erfolgen. Und das betrifft eben nicht nur die Gemeinde, nicht nur die Aktivitäten innerhalb der Gemeinde, sondern eben auch alles, was in unseren Häusern abläuft, im beruflichen Umfeld abläuft. Und es ist eigentlich auch unerheblich, bei welchem Thema wir uns dabei aufhalten. Offenheit und Transparenz ist etwas, was uns auszeichnen sollte. Es ist mitunter sehr schwierig, aber es sollte immer unser Ziel bleiben. Der Herr Jesus macht uns das jetzt hier in einer einzigartigen Art und Weise vor. Und wir können daran einiges lernen. Und er hinterlässt Wirkung auf seine Zuhörer. Das ging mir übrigens auch dann in dem Gespräch mit dieser Frau, die schwerst krank war. Wir endeten dann dabei, dass ich ihr eine Bibel mitgegeben habe und dass ich ihr die Telefonnummer Gottes ganz nahe ans Herz legen durfte, als beste Herzmedikation. Da ist man dann froh, nicht, dass man jetzt so irgendwie da durch ist, so ein Gespräch, sondern da ist man einfach nur froh und dankbar, dass der Herr einen benutzen darf. Und ich darf immer wieder Mut dazu machen. Das hat nichts mit Vorbereitung oder Ähnliches zu tun, sondern es hat einfach damit etwas zu tun, dass wir uns darauf verlassen, dass der Herr uns zur rechten Zeit auch die rechten Worte geben wird. Was ist nun dieser Sinn seiner Lehre oder dessen, was er dort gesagt hat, gewesen? Wollen wir noch mal kurz bedenken, warum er das so tut und wie er das tut. Seit seiner Taufe im Jordan war der Weg vorgezeichnet. Im Jordan machte er sich mit uns eins, ohne selbst Sünder zu sein. Und er ist mit uns in den Jordan gestiegen. Das ist für mich so ein ganz wichtiges Bild. Von da an war klar, wo der Weg hingeht. Jesus hat sich mit uns in den Jordan gestellt. Er wurde für uns am Kreuz zur Sünde gemacht. Und das bedeutet, wenn wir an das Vorhergesagte des eigenen Todes denken, aus geistlicher Sicht vor allem die Trennung von Gott. Und genau das ist geschehen, als der Herr Jesus am Kreuz ja sagte: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er ist nicht nur einfach gestorben, er ist nicht nur einfach irgendwie mal im Totenreich gewesen und nach 3 Tagen ist er wieder hochgekommen. Das ist alles ein bisschen zu einfach gestrickt. Er hat Gottes Entfernung, Gottes Trennung erlebt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Der Tod, und es muss einfach auch an so einem schönen Sonntag, sonnigen Sonntag sein, dass man darüber nachdenkt. Der Tod bedeutet für uns Menschen ja zweierlei. Einerseits die Trennung von Seele und Leib. Der Leib zerfällt, ist das grobstoffliche, gemacht aus dem Staub dieser Erde. Und dann die Seele, das Göttliche in uns, sein Atem, sein Odem. Wenn ihr an die Schöpfungsgeschichte denkt, wie kam Leben in diese Hülle Adam? Er blies den göttlichen Odem hinein. Er versah diesen grobstofflichen materiellen Körper, den man anfassen kann, mit etwas, was man nicht anfassen kann, aber was von ihm selbst höchstpersönlich ausging. Das ist das Göttliche in uns, in jedem Menschen. Deswegen hat auch jeder Mensch letztlich eine Sehnsucht nach Gott. Die Seele, das Göttliche in uns. Und das ist eigentlich diese Trennung. Tod bedeutet erstmal nichts anderes als genau diese Trennung. Wo wird diese Seele bleiben? Und das ist das Ergebnis unserer Entscheidung. Ein Einschub: Wenn unser Körper, unsere grobstoffliche Natur in der Verwesung wieder zu dem wird, woher wir genommen sind, dann gilt das nicht für unseren Herrn Jesus, der hat die Verwesung nicht gesehen. Psalm 16, Vers 10, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, also du wirst mich erretten, wirst nicht zugeben, und dass dein Frommer die Verwesung sehe. Also das dürfen wir hier im Unterschied, auch wenn Jesus mit allem Mensch war, er hat keine Verwesung gesehen. Aber es geht in erster Linie jetzt einmal um uns. Lesen wir bei Lukas im Kapitel 18, Vers 31. Er nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Also, der Jesus hat ganz deutlich davon gesprochen, dass er tot sein wird. Und genau so, wie er das gesagt hat, das ist mehrfach prophezeit worden und es ist mehrfach bezeugt worden, genau so ist es auch passiert. Das eine, jetzt mal aus historischer Sicht, eine der bestdokumentiertesten Abläufe, die es jemals gegeben hat. Es gibt in der Geschichtsschreibung kaum eine Hinrichtung, die intensiver beschrieben und noch viel mehr bezeugt wurde. Das nur mal als kleinen historischen Hinweis. Es ist wichtig, wenn wir über das Leiden und den Tod und die Auferstehung unseres Herrn reden, das mit aller Offenheit zu tun. Genau hier wird angegriffen. Ich erlebe es immer wieder, dass ich konfrontiert werde mit Aussagen wie, naja, der Herr Jesus, der, warum der nun auch sterben musste, ist ja also eigentlich gar nicht nötig. Selbst von vermeintlich universitär ausgebildeten Theologen, die dann sich dahinstellen und sagen, das ist Lehrmeinung. Genauso wird angegriffen bei dem Aspekt der Auferstehung des Herrn. Naja, das ist im Bereich des Märchens, im Bereich der Fantasie und vielleicht war er ja gar nicht tot, sondern scheintot. Also alle möglichen Erklärungen werden herausgezogen, um klarzumachen, das ist ja alles nicht so. Aber wenn das so wäre, dass es nicht so ist, wie geschrieben steht, dann könnte ich jetzt hier Schluss machen, euch noch einen schönen Tag wünschen und haut noch ordentlich rein, lebt, wie ihr wollt, weil bald ist alles vorbei. Dann wären wir vielleicht noch ein Verein, der irgendwie so ein bisschen religiöses, ethisches Gedankengut bewahrt, aber mehr nicht, weil genau auf diesem Grund baut unsere Hoffnung auf. Ich habe in Doberan mal den Vorschlag gemacht, neben dem Kreuz auch einen Stein hinzulegen. Weil der Stein, der weggerollt ist, eine Versinnbildlichung dessen ist, was uns belastet. Der Stein ist weggerollt. Die Steine unserer Not, die Steine unserer Seelenangst. Wenn wir auf Petrus schauen, können wir schnell zu dem Schluss kommen, dass der nicht zugehört hat. Mal so dieser Aspekt Auferstehung, weil da wird richtig angegriffen. Jesus hat ganz deutlich über seine Auferstehung gesprochen und Petrus hat offensichtlich nicht so richtig das verstanden, könnten wir vorschnell meinen. Und aus meiner Sicht ist gerade die Auferstehung ein ganz, ganz großer Trost, diese weggerollten Steine für unser Leben. Ein Trost, der über den Tod hinaus ja wirkt. Welche Bedeutung hat diese Auferstehung? Sind wir uns dessen bewusst? Nicht nur, weil wir jetzt so gerade aus der Osterzeit herkommen. Ich scheue mich immer schon fast Ostern zusammen, aber Ostern hat ja mit der Auferstehung, also diese Osterhasen und die armen Tiere, die haben wir damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber vielmehr steckt dahinter ja dieses Pesach, das Lamm rettet. Und diese Auferstehung aus dem Tod, und das wollen wir nochmal ein bisschen verinnerlichen, gerade im Bereich Lebensangst, Todesangst. Wir können vielfach in Gottes Wort nachlesen, dass es eine Auferstehung geben wird. Gott wird alle Toten auferwecken. Haben wir heute schon gelesen. Lehrtext, glaube ich, war es, dass sich beugen alle Knie derer, die auf der Erde sind und unter der Erde. Oder so ähnlich steht es. Ne? Also alle, die auch schon entschlafen sind. Auch die Knie werden sich beugen. Es gibt eine Auferstehung für alle. Ist das so? Entweder zum ewigen Leben, für alle, die an den Herrn Jesus glauben, oder zum Gericht für alle Ungläubigen. Ist das in unseren Gedanken drin? Der Herr Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan, verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die einen da, die anderen da. Es gibt keinen dazwischen und es gilt für alle das Gleiche. Transparent, offen. Was antworten wir, wenn uns jemand sagt, das ewige Leben hat keiner? Gutes Tun ist nicht die Errettungsgrundlage, sondern die Folge eines erretteten Zustandes. Das muss man hier zu dem Vers dazu sagen. Ja? Gutes Tun kann ich nur dann, wenn ich errettet bin. Das ist ein Folgezustand. Oder auch Johannes 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ganz klare Aussage. Ganz offene Aussage, ganz transparent. Psalm 49, 15 bis 16. Man legt sie in den Scheol wie Schafe, der Tod weidet sie und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie und ihre Gestalt wird der Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Ich glaube, Theo Lehmann hat mal gesagt, dass das Schlimmste an der Hölle nicht sein wird, also es wird nicht die Temperatur sein, die dort herrscht, sondern das Schlimmste wird sein, dass die Seelen, die dort sind, wissen werden, wo sie hätten sein können. Das ist ungefähr wie so eine Mauer, vor der ihr steht und ihr wisst ganz genau, dahinter, da, aber ich komme nicht rüber. Denkt an die Geschichte von dem armen Lazarus, der im Schoße Gottes sitzt, geborgen, und wo der Reiche dann sagt, komm doch hier zu mir rüber und lindere meine Leiden. Das wird nicht gehen. Man wird sehen, dass es da eine Trennung geben wird, die unüberwindbar ist. Psalm 7, du, der du uns viele Bedrängnisse und Übel hast sehen lassen, du wirst uns wieder beleben und uns wieder heraufführen, aus den Tiefen der Erde. Oder auch bezogen auf das Volk Israel, ein Kapitel, das aus meiner Sicht eins der mächtigsten prophetischen Kapitel im Jesaja-Buch ist, 26. Kapitel, Vers 19. Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder aufstehen, wacht auf und jubelt, die ihr im Staub liegt, denn ein Tau des Lichts ist dein Tau und die Erde wird die Schatten herausgeben. Also, ich denke, da spricht die Bibel mehr als offen, mehr als klar und deutlich zu uns. Und Jesus ist diesen Weg vorausgegangen, als Unschuldiger für uns gestorben und auferstanden. Nun könnte man ja auf die Frage kommen, warum ist eigentlich die Auferstehung notwendig? Lieber Gott, geht das nicht einfacher? Kannst du nicht einfach kommen, sortieren und sagen, ich habe euch doch alle lieb? Genau das funktioniert eben nicht. Wir haben jetzt gesehen, dass diese Auferstehung, also dass es etwas geben wird nach dem irdischen Tod, unabhängig davon, wie der Auferstehungsleib nun aussehen wird. Das soll heute gar nicht Thema sein. Und dann erfolgt die Trennung. Gläubige und Ungläubige werden vor dem Richterstuhl stehen und dann zeigt sich, ob unser Verteidiger, Herr Jesus, uns in seinem Buch kennt. Geschrieben steht, ja, Name, den kenne ich, er hat mich lieb, er hat mich bezeugt. Und auch hier gilt dieses ganz wichtige Moment, das eigentlich von Anfang an der Bibel zu sehen ist. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Gott kann keine Gemeinschaft mit Schuld pflegen. Das geht nicht. Nur wenn diese Schuld weg ist, nur dann gibt es einen Zugang zu Gott. Deswegen wanderte einstmals die Anwesenheit Gottes im Volk außerhalb, ja, Stiftshütte. Deswegen musste man sich reinigen, wenn man sich ihm näherte als Priester. Deswegen mussten so viele Opfer gebracht werden. Irgendjemand hat das mal ausgerechnet, es ist eine unvorstellbar hohe Zahl an Opfertieren, die da geopfert wurden. Ein zweiter Aspekt: Nach dem Sündenfall stehen wir unter der Herrschaft der Sünde und Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Dieser Grund auch für die Gottverlassenheit unseres Herrn am Kreuz, ja, das ist ein ganz wichtiges Moment. Und daher ist es notwendig, für die Ewigkeit im Rahmen einer Auferstehung oder für die, die dem Herrn Jesus Christus zu Lebzeiten entgegengezogen werden, wieder durch eine Art Metamorphose zu einem neuen Leib präpariert zu werden, damit wir bekleidet mit einem neuen weißen Gewand Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus in der Ewigkeit haben können. Also da muss etwas Neues passieren, weil wir sonst gar nicht in unserem vergänglichen Leib ihm begegnen könnten. Das geht gar nicht. Unser Bürgerrecht aber ist der Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Philipper 3, Vers 20. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also wir werden umgestaltet werden hin zu ihm. Warum aber war nun die Notwendigkeit der Auferstehung des Herrn so ein wichtiges Thema? Aus dem gleichen Grundgedanken heraus sagen wir, er wurde uns zur Sünde gemacht. Das bedeutet einerseits, dass der Jesus als der mit unserer Schuld am Kreuz hängende keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben konnte und andererseits, dass unser Vater im Himmel das Opfer eines sündlosen Lammes mit der Auferstehung akzeptiert hat und angenommen hat. Sonst wäre der Herr Jesus nicht auferstanden. Im ersten Petrusbrief lesen wir im ersten Kapitel in den Versen 3 bis 4 eigentlich so eine gute Zusammenfassung dessen. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, und jetzt kommt es, und da werdet ihr alles das wiederfinden, was wir bedacht haben, uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also bereits hier haben wir diesen neuen Leib angezogen, aber das ist geistlich gemeint. Und wodurch? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Das werden wir erst bekommen. Wann erbt man? Wenn irgendjemand gestorben ist. Also, wir werden Erben sein, wenn unser Altes alles hinter uns liegt. Ja, also das ist dieser Übergang, ein Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Komplette Zusammenfassung. Ich lese das einfach nochmal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Petrus spricht hier davon, dass wir wiedergeboren sind. Er sagt, Gott hat uns wiedergeboren, und zwar wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und die Hoffnung wozu? Zu einem Erbteil, das ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Wodurch? Durch die Auferstehung. Ganz klare Heilslogik, und die sollten wir versuchen, irgendwie in unser Leben zu engrammieren. Irgendwie reinzunehmen, dass wir genau über diese Hoffnung auf das Erbteil leben. Was passiert mit den Ungläubigen? Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln, Befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Und auch hier haben wir wieder indirekt einen Verweis darauf, dass auch Ungläubige, und ich höre das ja so oft, dann, ja, dann ist eben Schluss. Nee, und Schluss ist eben nicht Schluss. Bevor man einen zweiten Tod sterben kann, muss man den ersten gestorben sein und dann aber irgendwie wieder da sein. Sonst würde hier nicht zweiter Tod sterben stehen. Also es gilt für den Ungläubigen, genauso wie für den Gläubigen. Es wird einen danach geben. Und das wird zutiefst geleugnet und auch da wird eben halt deutlich angegriffen. Hier ist die Trennung wieder ganz deutlich. Entweder wir sind wiedergeboren mit Wasser und Geist oder nicht. Und wenn nicht, dann sind wir auch vom Bösen besetzt. Gesetz der Sünde. Der zweite Tod. Und jetzt ziehen wir mal einen Strich darunter und stellen dann wirklich nochmal ganz deutlich fest, der Herr Jesus ist uns vorangegangen, sündlos gestorben und auferstanden. Das Opfer war nötig, weil Gott sonst niemals eine Gemeinschaft mit uns haben könnte. Und daher ist genau das Festhalten an dieser Tatsache notwendig und Grund unserer Freude und Grund unserer Hoffnung. Und das widerspricht dem Zeitgeist diametral. Dem ist so ein bisschen der Petrus verfallen. Warum reagiert Petrus so? Das ist anzunehmen, wir können ja nicht in ihn reinschauen, dass er vor allem wieder mal unter diesem Bild, also unter seinen eigenen, er hat sich ja ein Bild gemacht auch vom Herrn, und das war immer wieder so sein Problem. Er hat ja gehofft, der kommt und schmeißt Römer ins Mittelmeer, dann bei der Verklärung, oh, lass uns hier Hütten bauen, ja, wir bleiben mal hier. Also das war ja so ein kleiner Heißsporn. So sind wir ja manchmal auch. Deswegen sollten wir uns nicht über Petrus erheben, sondern einfach mal schauen, warum ist er dem so verfallen? Und ich denke, das ist so ein bisschen, ja, dieses Bild war, dass wir vielleicht auch von Jesus haben. Dass wir Vorstellungen in uns haben, die auch sehr schnell auch von unserer Umgebung geprägt werden. Weil dieses Grundrauschen in der Welt, ja, also das, was uns die Welt hier so alles einflötet, das ist so, so hoch geworden, dass wir manchmal das, was ganz klar in der Bibel steht, vernachlässigen. Unsere irdische Gefangenheit, und das war es vielleicht auch eben beim Petrus. Der Herr Jesus setzt scharfe Worte ein, Satan weiche. Damit zeigt der Herr auch eigentlich damit nochmal die Schlüssigkeit seiner Lehre. Weil wenn er auf der einen Seite genau das lehrt, mit Offenheit und Transparenz, dann muss er mit genau der gleichen Deutlichkeit Irrlehre oder auch Tendenzen oder auch Strömungen zurückdrängen. Und wenn das keine Dinge oder wenn das Dinge sind, die nicht seiner Lehre entsprechen, wo sollen sie sonst herkommen? Und deswegen dieses harte Wort, Satan weiche. Muss man ja dreimal lesen, bevor man glaubt, dass es da wirklich steht, dass der Herr Jesus das zum Petrus gesagt hat. Was ist menschlich an uns, irdisch, eben nicht göttlich in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unseren Aussagen? Und da gibt es bei mir eine Menge und sicherlich bei euch auch. Sorgen machen um das, was man vielleicht Rentabilität nennt. Man kann es ja auch ganz fromm formulieren. Ne? Ich muss, damit meine Angestellten was zu knappern haben, muss ich arbeiten. Also arbeiten wir zusammen immer an diesem Ziel, dass irgendwie ein Umsatz generiert wird. Wir verdienen Geld. Wie viel Geld verdienen wir? Was machen wir mit dem Geld? Wie viel Aktivität lege ich an den Tag, um privat alles auf die Reihe zu bekommen? Auch da kann ich ganz fromm argumentieren, aber wie viel Wohlfühlgedanken habe ich dabei? Mein Leben möge doch eigentlich ganz erträglich ablaufen. Mein Nächster, naja, aber da habe ich heute eigentlich keine Zeit. Und wir haben es doch eigentlich so sehr gut. Ich war mal, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich mal in so einem illustren Kreis, da ging es um Ethik. Ich bin dann da nie, also ich war zweimal da, dann war ich nicht mehr da, das sah alles aus wie so ein kleines Klüppchen. Da ging es dann, also Frau Süßmuth war auch mal da und so, also das waren so ganz elitäre Leute, die dann so über Ethik und Gesellschaft und so überlegt haben. Und da war mal einer, ein ganz kluger Kopf dabei und interessanterweise ist mir genau das hängen geblieben aus dieser Zeit. Der hat gesagt, wenn wir arbeiten gehen, am Dienstagmittag, und das war vor 6, 7, 8 Jahren, ich weiß es nicht mehr, wenn wir Dienstagmittag, also wenn wir Montag früh anfangen zu arbeiten, dann haben wir Dienstagmittag bereits so viel gearbeitet, dass wir genug zu essen, genug zu trinken, Heizung, Wohnung und alles sowas haben. Aber dieser Wahnsinn in dieser Gesellschaft bringt uns dazu, einen Haufen mehr zu arbeiten, zu produzieren, jetzt nicht nur unbedingt mehr Konsum zu haben, sondern wir müssen ja auch noch die ganzen Steuerlöcher finanzieren und diesen ganzen Tumult da oben. Ja? Aber für unsere eigentlichen Bedürfnisse würde die Arbeit bei der heutigen Produktivität bis Dienstagmittag ausreichen. Alles andere ist gesellschaftlicher Wettkampf. Der Herr Jesus möchte uns voll und ganz, und ich biege jetzt mal so ein bisschen in die Zielgerade ein, aber nehmt den Text einfach nochmal mit, da steckt eine ganze Menge mehr drin. Der Herr Jesus möchte uns voll und ganz, mit unseren Freuden, aber auch mit unseren Nöten. Und seine Lehre ist auch voll und ganz, nicht so ein bisschen. Wer sich Mühe gibt, der kommt dann in den Himmel, sondern wer errettet ist, kommt in den Himmel. Es werden alle nach dem Tod mich bekennen müssen, haben wir heute schon gelesen, und es ergibt sich aus vielen Textstellen, aber es wird in jedem Fall so sein, dass es eine Trennung geben wird. Und die Trennung geht danach, wer im Buch des Lebens geschrieben steht oder nicht. Und der Herr Jesus möchte uns dazu voll und ganz haben. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Dort steht nicht, der nehme mein Kreuz, sondern der nehme sein Kreuz. Also jeder hat sein eigenes Kreuz. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Für den einen ist das zu viel Arbeit, für den anderen eher zu wenig oder gar keine Arbeit. Es kann Krankheit sein, es kann vieles sein, aber es kann auch einfach der Dienst am Nächsten sein. Auch daran kann man ein Kreuz haben. Also das sind wichtige Hinweise, die uns der Herr Jesus hier gibt. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer also ich-bezogen lebt, der wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren wird, um meinet und um des Evangeliums willen, wird es erretten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt? Das geht mir immer so bei großen Leuten, wenn ich das so sehe, was die so alles können und was die so alles machen und wie viel Macht die so haben. Da frage ich mich manchmal, was denken die wohl, wenn die abends zu Bett gehen und das Licht geht aus und die Blitzlichter der Fotografen sind nicht mehr da und die müssen dann auch einschlafen. Ich möchte auch nicht in deren Haut stecken. Ich möchte kein Präsident der Vereinigten Staaten sein, der die Gewalt über so ein Knöpfchen hat. Aber was denken diese Leute? Was geht in denen vor? Was haben die für einen Seelenfrieden oder haben die keinen Seelenfrieden? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und was könnte ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Und dann ein ganz wichtiger Hinweis, den der Herr Jesus gibt. Wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt und diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Und er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Heiligen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wenn wir gefragt werden, ist es sicherlich so, Gesundheit, wenn wir gefragt werden, dann haben wir für solchen Fragen auch immer ordentlich Manschetten. Also mir geht sowas immer ziemlich nahe. Und ich versuche dann in der Regel auch nicht auszuweichen, sondern irgendwie einen Rahmen zu schaffen, der dieser Frage in Anführungsstrichen auch würdig ist. Aber manchmal habe ich mir auch schon gesagt, eigentlich gibt es keinen würdigen Rahmen, weil wenn es irgendjemanden unter den Nägeln brennt, dann muss man antworten. Und da möchte ich allen Mut machen, dann auch wirklich zu antworten. Mit genau der Klarheit, mit der Jesus hier alles das vorhergesagt hat und auch selber durchlebt hat. Er ist sehr offen und sehr klar mit uns umgegangen. Und wie viel mehr sollen wir dann auch klar und offen mit unserer Umwelt, wenn es genau um diese Frage geht, umgehen? Sich selbst verleugnen, bedeutet es, sein eigenes Ego immer wieder nach hinten zu stellen, immer mehr auf den Herrn und auf den Nächsten zu schauen? Ja. Im Alltag auch zu schauen, ob lieber der Fernseher oder der Computer eingeschaltet wird, das ist ja auch so schön. Abends einfach mal hinsetzen, Beine hoch und an nichts denken, sich dann vielleicht auch von irgendeinem blöden Film berieseln lassen. Na klar, ist dann vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber dann vielleicht doch anzurufen, dann vielleicht doch mal das Gespräch zu suchen, weil das noch offen ist. Und Bibel lesen geht immer. Wenn wir ihm nachfolgen, dann ruft Jesus hier dazu auf, ihm nachzufolgen. Nicht irgendeiner Sache, sondern ihm nachzufolgen. Und das ist für mich so eine himmlische Verbundenheit. Wenn wir ihm nachfolgen, können wir in der Regel nicht verkehrt laufen. Navigationssysteme könnte man ja ganze Predigten drüber halten, die versagen ja immer. Aber die Navigation, auf den Herrn zu schauen, sich nach ihm zu richten, versagt nie. Und wir machen Fehler, alle, die wir hier sitzen. Petrus war ein Jünger des Herrn und er wird mit diesen harten Worten zurechtgewiesen. Auch wir werden immer schuldig werden. Wir sind in unserem fleischlichen Leib und auch, wenn dieser Adam in uns begraben ist. Und das wünsche ich uns, dass wir uns auch mit solchen Texten beschäftigen, dass wir sie mitnehmen in unseren Alltag und dass wir sie auch zur Anwendung bringen lassen durch seinen guten Geist. Das geht nur, wenn wir uns dem nicht verschließen. Aber diese Klarheit und Offenheit, die wünsche ich uns allen. Und ich möchte mit einigen Versen aus dem 1. Korintherbrief schließen. 1. Korinther 15, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, also es gibt auch Menschen, die werden dem Herrn Jesus entgegengezogen werden, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, haben wir gehabt, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen, haben wir auch gehört. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, im Hebräischkurs habe ich gelernt, man kann da ganz locker und lässig auch Brüder und Schwestern einsetzen. Völlig neue Erfahrung für mich, wenn der Hebräer, also wenn hier nur Frauen drinne wären, würde dort Schwestern drinne stehen. Aber sobald ein Mann dabei ist, wird die Form vermännlicht und damit steht Brüder. Also fühlt euch nicht diskriminiert, im Gegenteil, ihr seid da alle mit drinne. Ja, gut. Also, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Gott mit euch. Amen.